Wir halten Kaftalet Posuk Zayin Seush Orim Roshechem. Wir haben die letzten zwei Male durchgenommen, wie sich die Sheorim verschlossen haben und eigentlich erst öffneten, als Shlomo HaMelech den Schuss von seinem Vater David erwähnte. Wir haben dann im letzten Shir darüber gesprochen, wie ein Yesod im Klal Yisrael gelegt wird, so dass er ewig hält. Und da gibt es einen Zusammenhang, den muss man sich bewusst sein, der gilt bis heute. Der Kium einer Sache, der Bestand einer Sache, ist direkt abhängig von der Fehlerfreiheit beim Beginn dieser Sache. Das heißt, wenn man Lishma etwas tun kann, eine Mitzwe, einen geistigen Binyan, irgendetwas, je höher der Gehalt an Lishma ist, desto ewiger lebt das Konzept. Das gilt auch für uns Menschen. Wie Chazal sagen, Elo aroid meimis, Elo hachet meimis. Es ist nicht das Gift der Schlange, das tötet, sondern der Chet, die Avere tötet. Und es gilt bis heute, dass wenn jemand fertig bringt, gar keine Averes zu tun, nichts zu übertreten, dann würde er theoretisch ewig leben. Und so darschnen die Darshonim, Vechi yiye ve'ish, cheit mishpat moves behumos, besoliso oisoi al eitz. Wenn unter euch ist jemand, und das ist jetzt der Drasch, cheit mishpat moves, bei dem fehlt ein Mishpat Moves, weil er keine Averes hat und er stirbt, dann sollst du es abhängig machen von dem Minho Eitz, von dem Eitz Hadas, von dem Odom Rishon gegessen hat, denn der hat Miso Goyrim gewesen und nicht nur Miso Goyrim gewesen, er hat verursacht, ki Odom ein Zadig Boaz Hashayas Hetoif velo Yechto, dass es diesen total reinen Zustand leider seit damals nicht mehr gibt. Es ist also der Fehler, der dazu führt, dass etwas korrodiert, dass etwas in irgendeiner Form vergeht. Der Fehler führt dazu, nicht andere Umstände. Das bedeutet, dass jedes Konzept im Klal Yisrael, das ewigen Bestand haben muss, auf einer fehlerfreien Basis erstellt werden muss. Das ist der Grund, warum Avraham Avinu diesen hohen Grad an Fehlerfreiheit oder totalen Grad beim Meyasetsein, beim Basieren des Klal Yisrael erreicht hat. Und das ist auch bei allen anderen Konzepten, die ewig andauern, wie beispielsweise Kehuna und wie beispielsweise eben Malchus, dieser Yesod. In dem Moment, wo es dort Fehler hat, gleich zu Beginn, kann die Sache nicht mehr ewig andauern. Und wie Ramosche erklärt hat, das war auch der Grund, warum Chazal so magbizin, koloimer David Choto, einer Eletoye, jeder, der sagt, dass David einen wirklichen Chet gemacht hat, der hat einen Irrtum, denn wenn David HaMelech einen Chet gemacht hätte, dann hätte sein Malchus nur Kium gehabt während seiner Zeit, aber nicht bis Moschiach kommt. Es brauchte die Fehlerfreiheit von David HaMelech und die Fast-Fehlerfreiheit von Schleume, damit das Konzept hinhält. Zwei Bedingungen. Erste Bedingung, fehlerfreier Yesod. Zweite Bedingung, es muss auch noch weitergegeben werden. So auch Moshe Rabbeinu, fehlerfrei bei Kabbalas HaTorah, fehlerfrei generell als Moshe Rabbeinu. Zweite Bedingung, Moshe Kibel Teuro Misinai Umesorol Yehoshua. Er hat sie weitergegeben. Auch David HaMelech hat das Malchus weitergegeben und mit diesem Weitergeben hat er den ewigen Kium eigentlich basiert. Meuerdiges Konzept, das selbstverständlich auch für uns Auswirkungen hat. Was ist nachher passiert? Haben wir auch erwähnt. Nachher ist es so, dass die Fehlerfreiheit keine Bedingung mehr ist, dass es weitergeht, bis Moschiach kommt. Die Anhörung ist dann, wenn jemand Fehler macht, dann wird er derart zurechtgewiesen von Akutes Spoku, bis er wieder auf dem rechten Weg ist. Also es kommt dann das Konzept von Strafe oder Zurechtweisung, um den Weg einzuhalten, damit wir Moschiach erreichen. Dasselbe gilt übrigens auch beim Klal Yisrael. V'noi shamtem bo'oretz, sagt Rashi, eine bestimmte Anzahl Jahre hätte gereicht, dass der Klal Yisrael Chas v'Sholem vernichtet würde, aber HaKodesh Baruch Hu lässt es nicht zu und straft uns, weist uns zurecht, so dass wir wieder den Weg finden, weil wir den ewigen Bestand haben, basierend auf den Grundsteinen von Avrom, Yitzchok und Jakob. Das ist ein sehr, sehr starkes Konzept, das wir eigentlich überall in der Teure wiederfinden. Einen Platz hat Rav Moshe erwähnt und das ist eigentlich das Zentrum vom heutigen Schir. Beschäftigen wir uns einmal mit der Frage, was war das Beis HaMikdash, was war das Mishkan? Wir wissen, Mishkan war ebenfalls fehlerfrei und hat ewigen Bestand. Es ist Nignas geworden. Es wurde versteckt. Es existiert noch. Es konnte nicht zerstört werden. Also was war eigentlich das Mishkan und das Beis HaMikdash? Offensichtlich gab es Kelim, ohne die das Beis HaMikdash und auch das Mishkan, aber vor allem das Beis HaMikdash, weiter funktionieren konnte. Beispiel, der Oren HaKodesh würde man doch als Zentrum des Beis HaMikdash ansehen. Im Beis Sheni hat es den Oren nicht mehr und trotzdem konnte das Beis Sheni als Beis HaMikdash funktionieren. Also ist es nicht das. Wie sieht es beim Mishkan aus? Dort ist es noch viel offensichtlicher, noch viel klarer. Man würde sagen, was macht das Mishkan aus? Natürlich die Kroschim, denn es musste ja irgendwie stehen. Offensichtlich nicht. Denn im Posuk steht, V'osiso es hakeroshim la Mishkan. Du sollst die Kroschim für das Mishkan machen, also ist das Mishkan nicht die Kroschim. Klar. Weiter. Ein ähnlicher Zusatz steht bei den Yerios Isim, bei den Decken, bei der einen Lage der Decken, Veosiso Yerios Isim, Le Oihel ala Mishkan. Die waren über dem Mishkan. Also was ist das Mishkan? Sagt uns die Teure, Ve es ha Mishkan tase eser Yerios. Das Mishkan, das sind die 10 Yerios, die Mishkan genannt werden. Diese 10 Yerios konnten aber erst funktionieren, wenn sie vom Boden abgehoben werden. Solange sie auf dem Boden liegen, ist das kein Mishkan. Das heißt, sie werden genannt Mishkan, aber es ist nicht funktionsfähig. Gehen wir einen Schritt weiter. Dazu waren ja die Kroschim da. Die Kroschim hoben die Decken, die Mishkan genannt sind, vom Boden weg, so dass man das Mishkan benutzen konnte. Diese Kroschim, auf sie steht mit einem Hei Hayedia. V'osiso es hakeroshim la Mishkan. Es hakeroshim, sagt uns Rashi, was sind das für ganz spezielle Kroschim? Das sind die Kroschim, wie Rashi dort sagt, shehiskin lohen aviem, die ihr Vater den Jiden vorbereitet hatte. Und Chazal erklären, Jakob Avinu hat die notwendigen Arosim in Mitzrayim gepflanzt, mit dem Hinweis, HaKodesh Baruch Hu wird euch auslösen und dann braucht ihr diese Arosim, diese Zedern, um damit das Mishkan zu bauen. Hier ein kleiner Zusatz. Andere halten, dass die Zedern auf Avrom Avinu zurückgingen. Vayita Eishel Biver Shova, sagen Chazal, dieser Eishel, das waren Zedern. Omar Rav Nachman Gsif, Vayisa Israel V'chol Asher Loi, Vayovoi Be'er Shova. Er zog und er kam dann nach Be'er Sheva. Leichon Holach, Wohin ist Jakob Avinu gegangen? Holach lokutz arosim shenota Avraham Avinu biver sheva shenema vayita eishel biver sheva. Er hat die Eishel, diese Zedern, gepflanzt. Also nach der einen Schitte waren es die Setzlinge, die Jakob Avinu mitgenommen hat und in Mitzrayim gepflanzt, und dort hatten sie 210 Jahre, um zu wachsen. Und nach der anderen Schitte waren es fertige Zedern, die Jakob Avinu mitgebracht hat, also die Kroschim praktisch, nach Mitzrayim als abgeschnittene Zedern, denn die hatten auch Zeit zu wachsen. Überschlagsmäßig, Jakob Avinu, als er zu Paroi kam, war er 130 Jahre alt. Yitzchok war bei der Geburt von Jakob 60 Jahre alt. Und die Parsche von Vayita Eishel erklärt dort Rashi, damals war Avraham Avinu 99 Jahre alt. Das macht 191 Jahre, also nahezu 200 Jahre, die diese Zedern Zeit hatten zu wachsen, bevor Jakob Avinu sie abschnitt nach dieser Schitte. Und Chazal erklären, Omar Rav Levi, Ksiv, Vehabriach, Hatichon, in Besoich HaKroshim, Habriach, Schleuschim, Ustaim, Amohoyo. Der Briach Hatichon, das war ein Stück Holz von 32 Ames, also je nach Schitte rund 15, 18 Meter lang und gerade. Und man hat ein Häuser. Nimmt sie es bei Jordan schon. Woher hatten sie das plötzlich? Melamed, Schohoyung Mutznoim, Imoem, Imois, Jakob Avinu. Das war versteckt bei ihnen seit Jakob Avinu, denn es steht, Wachol Ish, Asher nimmt so Itoi Azei Shittim, jeder Mensch, der bei dem sich gefunden hatten, Azei Shittim, der hat sie gebracht. Asher nimmt so Azei Shittim Engsivkan. Es steht nicht, wo waren Azei Shittim, sondern Asher nimmt so Itoi Mitchilo. Es war mit ihm schon seit der Zeit, als sie nach Mitzrayim hinuntergingen. Machleukes also, ob die Zedern durch Avraham Avinu gepflanzt wurden oder durch Jakob Avinu, aber auf jeden Fall gingen sie auf die Oves zurück. Es gibt verschiedene Gründe, warum Jakob Avinu diese Zedern entweder gepflanzt hat oder mitgebracht hat. Alle Materialien konnte man kaufen, da ist ganz praktisch, sogar selbst in der Wüste fabrizieren. Die Kroschim waren sehr groß, 10 Ames lang und eine auf 1,5 Ames breit, beziehungsweise, wie in Chazal gebracht wird, 32 Ames lang. Das braucht Zeit. Solche Stämme kann man nicht einfach produzieren. Die musste man haben. Das wäre eine ganz praktische Lösung des Problems, warum Jakob Avinu, warum Avraham Avinu diese Zedern pflanzen musste. Der Rabbi Jakob Kamenetzki bringt noch zwei Gründe, die dann überleiten in den Grund, den Rab Moshe damals ausführte. Der erste Grund, den er bringt, ist die Psychologie. Das hat Rav Moshe in anderem Zusammenhang ebenfalls gebracht. Er hätte ja sagen können, dass man in Mitzrayim bereits kauft Azei Shittim, in irgendeiner Form den Befehl geben. Und wie Rav Yaakov Kamenetzki ausführt, der Hoyokan Inyan Psychologie, es war eine psychologische Maßnahme, die Jakob Avinu hier getroffen hat. Denn wir sehen, Jakob Avinu hatte ja auch Angst, nach Mitzrayim hinunterzugehen. Bis im HaKodesh Baruch Hu sagte, ich gehe mit dir hinunter nach Mitzrayim und ich bringe dich auch wieder herauf. Du musst keine Angst haben, dein Volk geht dort nicht geistig verloren, ihr kommt wieder raus. Es ging darum, ein Zeichen zu setzen, dass jeder, der in Mitzrayim war, und sei der Schibbut auch noch so groß, ein Simen hatte, dass man zeigen konnte, diese Kroschim, die stammen noch von unserem Seiden, von Jakob Avinu. Die Kroschim, die kommen wieder raus. Wir kommen da raus, sonst hätte man nicht dieses Zeichen. Ein ähnliches Simen finden wir, wie Rav Moshe ausgeführt hat, Al Narois Bovel, Shom Yoshavnu Gam Bochinu, als die Juden nach Bovel entführt wurden, steht Al Arovois Besoicho Tolinu Kinoiroisenu. Sie hängten ihre Kinoiroise, ihre Instrumente auf und versteckten sie in den Arovois, in den Bachweiden dort in Bovel. Warum? Weil der König ihnen sagte, Shirulonu Mishirzioin, wir wollen das Konzert hören. Und sie wollten das Konzert nicht spielen. Ech noshir, es Shir Hashem al Admasnechor. Wie können wir das Shir Hashem spielen auf fremdem Boden? Das ging nicht. Was taten sie? Sie versteckten die Instrumente und wie Chazal uns sagen, sie brachen sich die Finger, so dass sie nicht mehr spielen konnten. Meuredige Sache. Nimm das Instrument, zerschlag es und fertig. Eus Shir, Ende. Die Antwort ist die. Sie brauchten die Instrumente, um ihren Kindern zeigen zu können, diese Instrumente werden wieder benutzt im Beis HaMikdash. Sie, die heruntergingen, die dieses Schier noch kannten, sie gehen nicht mehr herauf. Sie konnten sich ihre Finger brechen und wussten, dass es in gewisser Hinsicht, Rachmona Litzlan, weniger wichtig ist, dass sie ganze Hände haben, wie dass diese Instrumente als psychologische Stütze für den Klal Israel überleben, um die Sicherheit zu geben, dass wir auf jeden Fall aus diesem Goles, wie auch aus unserem Goles, wieder rauskommen. Das war der eine Pschat, die Kavone, warum Jakob Avinu so darauf bedacht war, diese Zedern mitzubringen oder zu pflanzen. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Und dieser Grund ist eigentlich in die Richtung, wie wir es auch hier lernen möchten. Die Gemara erzählt uns, seine Gemara in Asoicheres Apoyalim, Omelei Rab Chiel Rab Chanine, Behade di di Kominzis, de Ovdi le Seuro, de Leuti Stakech mi Israel. Mit mir streitest du? Ich habe fertiggebracht, dass die Teure nicht vergessen wurde im Klal Israel. Mai Avidne, was habe ich getan, als die Teure sehr schwach war? Asilne, Vishodine, Kisne, Begodilne und so weiter. Ich habe zuerst Netze gemacht aus Piston, den ich wachsen ließ. Und mit diesen Netzen habe ich Hirschen gefangen. Und die Hirschen, die habe ich geschlachtet, geschochten und aus dem Leder Sifre Teure, auf dem Leder Sifre Teure geschrieben und das Fleisch den Aniem verteilt. Und dann habe ich Tinoikes ausgewählt, die jeder einen Seder Mischne lernte und jeder einen ein Chumisch der Chamische Chumische Teure. Und Betoranut habe ich fertiggebracht, dass sie dann jeder dem anderen den entsprechenden Perik oder die entsprechende Mesechte weitergaben, so dass ich auf diese Art und Weise die Talmidim vermehren konnte. Fragt die Welt, hier wird es gebracht vom Gohen, warum musste er ganz von vorne beginnen? Er hätte doch dieses Pergament schon kaufen können, die Zwiem sofort fangen und viel breiter anlegen, es vor ihm schreiben lassen und mit der Masse arbeiten und viele gleichzeitig ausbilden. Warum musste er praktisch die Zeit verlieren, bis der Piston wuchs, bis die Netze da waren, bis die Hirschen gefangen waren und so weiter und so weiter. Das ist doch kostbare Zeit, die er da verloren hat, wo bereits gelernt hätte werden können. Antwortet der Gohen, Mishum Shirozo Shekol Inyan Mitchilosoi Vead Soifo Yie Bigdusha Vetaharo Vlo Yis Aref Bezeh Shum Shemetz Marsheves Tzul. Er wollte, dass die Sache einen Kium hat. Und damit sie einen Kium hat, muss sie fehlerfrei sein. Und damit sie fehlerfrei ist, musste er den ganzen Prozess alleine aufbauen. Es war ihm wert, die Zeit zu verlieren, nach ökonomischen Grundsätzen sehr, sehr ineffizient vorzugehen. Aber was ihn interessierte, war nicht die Effizienz, sondern die Effektivität. Er suchte die Langfristigkeit in dieser Maßnahme und langfristig ist es nur, wenn es fehlerfrei ist. Das war die Arbeit von Rapier. So hat er mit diesen Tinoikes gelernt und verursacht, dass die Teure einen Kium hatte im Klalisroel, eigentlich bis zum heutigen Tag. Venire, sagt Rabbi Jakob Kamenetzki, shetam ze rotza avrohom, שהאיצים שישתמשו בהם למשכון לא יהיו סתם איצים מן השוק. Wollte ebenfalls, dass diese Eizim, die man für das Mischkon verwendet, nicht irgendwie eingekaufte Eizim sind, eingekaufte Hölzer, sondern dass bereits die Produktion 100% fehlerfrei ist. Darin liegt auch noch ein Muster. In der heutigen, in der goyischen Welt sind Dinge seelenlos. Die haben keinen Einfluss auf das, was man tut damit. Und die Art, wie sie hergestellt wurden, spielt in dem Sinn eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Ein Buch ist ein Buch. Was sich der Autor dabei gedacht hat, wenn der Inhalt gut ist, so die goyische Welt, dann ist das Buch gut. Wer der Autor war, interessiert nicht. Bei uns ist es anders. Bei uns interessiert es sehr, was die Motivation war, wenn man ein Sefer geschrieben hat. Warum, wie und wann. Ob der Verlag am Schabbes arbeitet oder nicht. Das hat alles einen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Teure einen Kium hat, die man aus diesem Sefer herausnimmt. Und wenn die Kavone Chasve Scholem schlecht war, dann haftet etwas Schlechtes daran. Und das wollte Avrom Ovinu vermeiden. Rav Moshe ist noch einen Schritt weitergegangen und hat gefragt, eigentlich sollten wir verstehen, warum dann gerade die Koshim? Warum nicht die Jerios, die das Mischkon waren? Eigentlich müsste es ja dann das Mischkon selbst sein, das von Avrom Ovinu kommt. Die Antwort ist, dass hier der Yesod eine Rolle spielt. Das Mischkon, die Decke, die kann durch Moshe Rabbeinu gemacht werden, ebenfalls fehlerfrei. Aber wir müssen wissen, es gibt nichts im Klal Israel, das erfunden werden kann, was nicht zurückgeht auf unsere Mekores, auf den Mekor von Avraham, Yitzchok und Jakob und Kabbalas HaTeuro auf den Mekor von Moshe Rabbeinu, auf die Mekores, die uns die Teure gibt. Wenn wir ein Mischkon haben, können wir den Zivui haben, das Mischkon zu erstellen, das ist wunderbar. Aber das Mischkon wird erst benutzbar und darin liegt auch die ganze Symbolik. Das Mischkon liegt auf dem Boden, man kann nichts tun damit, bis man nicht die Kroschim hinstellt. Und diese Kroschim, die Jesoides, auf denen es ruht, das sind die Jesoides, die wir erhalten haben von Avrom, Yitzchok und Jakob. Das ist auch ein tiefer Grund im Lernen selbst. In charedischen Kreisen, wenn ein Sefer herausgegeben wird, ist das Erste, was man anschaut, wer gibt die Haskomme darauf? Aus welcher Ecke kommt es? Das ist in säkulären Kreisen nicht üblich und bei goyischen Lehrbüchern schon gar nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Wenn es gut ist, ist es gut. Was interessiert mich, wer den Herrscher gibt? Interessant ist, dass der Orchaim HaKodesh teitscht die ganze Shiras HaBe'er, Shiras Miriam, auf genau diesen Punkt. In der Shiras HaBe'er stehen folgende Psukim. Os Yoshir Yisroel es Hashiru Azois, Ali Ve'er Enulo. Be'er Chaforuho Sorim, Koruho Nediveho Om, Bim Choykeik, Bemish Anoisom. Be'er, der Brunnen, Chaforuho Sorim, den gegraben haben Sorim die Fürsten. Koruho ist auch ein Ausdruck von Graben Nediveho Om. Sagt Rashi, Chaforua, Soisi habe er asher Chaforua Sorim, hier Moshe und Aaron. Das ist der Brunnen, den die Sorim gegraben haben, Moshe und Aaron. Der Orachaim HaKodesh bezieht die Shiras HaBe'er auf Teuro und auf die Basis bei den Oves. Jakob Ovinu hat den Stein weggerollt von dem Be'er. Das war er, der den Stein vom Be'er, vom Teuro, weggerollt hat. Und damit den Brunnen von Teuro geöffnet hat, zum Sprudeln gebracht hat. Ve'oimroi, bim choykek b'mishan oysom, hu mashe hoysifu lechadesh b'teuro chachme ha'doyreus. Was heißt bim choykek b'mishan oysom? Mit ihren Stecken, choykek ist der Gesetzgeber, bei mich an Neusam eben mit ihren Stecken. Das heißt, er kratzt an, ein bisschen an der Oberfläche, der etwas machadisch ist. Das ist nicht so wie bei den Rishonim, denjenigen, die diese Entwicklung begonnen haben, mit Jakob Ovinu, mit Moshe und Aaron, die wirklich gegraben haben. Mish anois kann eine Stütze sein, ein Stock, oder bei Mish anoisom shel Rishonim mit der Hilfe oder auf den Schultern von den ersten Shekol Diktuk ve Diktuk Shiedaktek Bateuro Zorich le Farshoi Alpi Divrehem. Es geht nicht anders. Jeder Diktuk, den wir in Teure machen, muss basiert sein Al Divrehem auf dem, was frühere Teures bereits Mechoikek waren, was sie bereits gruben oder einkratzten. Vechol Dovar Sheloyiem Yuset Alpi Divreha Kadmoinim Ein Lismach Olof. Und alles, was nicht auf der Basis der früheren steht, Ein Lismach Olof, auf das kann man sich nicht stützen, auf das kann man sich nicht verlassen. Was wir also in Teure suchen, ist nicht die Eigenentwicklung, die Erfindung, sondern die Entdeckung. Und deshalb existiert auch in jeschivischen Kreisen der Ausdruck Boruch Shekivanti. Wenn ich irgendetwas gesagt habe und irgendjemand kommt, sagt, das ist eine Rashi dort, das ist ein Teusfes dort, das sagt schon der Ramban, das sagt der Orachaim HaKodesh, dann bin ich nicht beleidigt deshalb, weil ich ja offensichtlich etwas Neues sagen wollte und er sagt mir, er ist schon 500 Jahre alt. Das hat man schon lange gewusst. Sondern im Gegenteil, das ist ein Riesenkompliment. Boruch Shekivanti. Denn alles, was ich sagen kann in Teure, muss in irgendeiner Form basiert sein auf dem, was frühere Teures bereits gesagt haben. Im besten Fall eine Weiterentwicklung, eine Applikation, eine Anwendung, aber sicher nichts Neues. Wir sind nicht scharf auf Neues. Bei diesen Koshim ging es also darum, etwas zu basieren, nämlich das Mishkan, auf den Koshim, die zurückgehen auf die Oves. Das ist ein Basismechanismus, den wir kennen müssen. Ähnlich wie beim Binyan HaBayis von Shlomo HaMelech, der Scheuresch HaMalchus ebenfalls zurückgehen musste auf David HaMelech, auf das, was David HaMelech als Scheuresch gelegt hat. Er war der erste Melech und er hatte die Vollkommenheit und in Bezug auf Malchus eine ähnliche Funktion wie Avrom, Yitzchok und Jakob in Bezug auf den ganzen Klal Yisrael. Rab Moshe hat dann noch ausgeführt, nach dem letzten Schir beim Mishkan ein weiteres Detail. Die Jerios, die sich Mishkan nannten, die Mishkan genannt werden, auf sie steht Vehoyo HaMishkan Echot. Sie waren derart zusammengefügt, dass das ganze Mishkan war eins. Eine Art Trennung bestand lediglich zwischen dem Koidisch und Koidisch Kadoshim. Dort hatte es die Haken, aber die Jerios selbst waren zusammen. Bei den Koshim, auf denen das Mishkan ruhte, war es ein bisschen anders. Sie bestanden aus einzelnen Koshim, die oben durch Ringe zusammengehalten wurden. Im normalen Sprachgebrauch würde man sagen, man hat die Kroschim aufgestellt und dann die Ringe auf Ringe, oder es waren so eckige Ringe, die die Kroschim zusammenhielten, darauf getan oder in irgendeiner Form angebracht, damit die Kroschim zusammenstehen. Interessant ist, der Loschen im Posuk ist nicht so. Die Kroschim stehen und bildlich gesprochen, zusammen, sollen sie enden in einem Ring. Also das ist ein umgekehrtes Bild. Das ist das Bild, der Ring steht da und ich schiebe praktisch das Keresh darunter, so dass es nachher zusammengehalten wird. Also der Halt ist zuerst da und dann kommt das Keresh. Das ist sehr schwierig so auszuführen, aber die Drasch-Interpretation, die ist klar. Da liegt ein tiefer Gedanke. Das Mishkan war Echot. Was heißt Echot? Das ist ein Hinweis auf HaKadosh Baruch Hu, Shehu Echot. Bei uns letztlich mündet alles in HaKadosh Baruch Hu. Die Bretter unterstützen dieses Mishkan. Sie stehen Kneged den Yehudim. Oja, Mishkan Echot, über ihnen steht HaKadosh Baruch Hu. Sie stützen Kevayochel, die Existenz von HaKadosh Baruch Hu auf dieser Welt und setzen sich zusammen aus einzelnen Kroschim. Jeder Jid ist ein Keresh. Worauf muss er aber achten? Die Bedingung, sie müssen sich zusammen einpassen, El Hataba, also Echos, wie Rav Moshe ausgeführt hat, ein Ziel vor Augen haben und sich Tacke einpassen, das Wort passt sehr gut, in diesen einen Ring. Die Basis für den Zusammenhalt, den Ring im übertragenen Sinn, ist Teure, ist vorhanden, ist fest vorhanden. Die Teure ist da und wir müssen uns einpassen. Es geht nicht an, dass ich sage, nur die Teure muss man anpassen, in jedem Dor ist sie ein wenig anders, Chasve Scholem. Das ist die goyische Schitte, das ist nicht unsere Schitte. Die Teure ist fix und wenn wir irgendwo ein Problem sehen, dann ist das Problem in der Regel bei uns und nicht Chasve Scholem in der Teure. Wir, der Klal Israel, müssen uns in diesen Ring einfügen und nicht umgekehrt. Erst dadurch können wir unsere Aufgabe, die Verbreitung des Kovet Shamayim, im Moschel die Unterstützung des Mishkan, erfüllen. Also nochmals, Mishkan, Vohoyah Mishkan Echot, ein Hinweis auf HaKadosh Baruch Hu. Unsere Aufgabe ist es, die Existenz Kevayochel von HaKadosh Baruch Hu hier sichtbar, brauchbar zu machen auf dieser Welt, denn ohne den Klal Israel ist dieses Mishkan praktisch liegt auf dem Boden, es ist nicht benutzbar. HaKadosh Baruch Hu Kevayochel wird nicht richtig wahrgenommen, wenn wir nicht dazu uns hergeben, den Kovet Shamayim zu vertreten und genau unsere Aufgaben zu erfüllen. Unsere Aufgabe ist also eine gewaltige Aufgabe. Kevayochel, auf uns ruht das Mishkan Echot, der Kovet Shamayim. Und wir sind Individuen, so wie die Kroschim, eines neben den anderen, neben dem anderen, jedes mit seiner eigenen Existenz. Wir müssen uns einpassen, El Hatabaso Echos, damit wir die Funktion des Mishkan erfüllen können, damit das Mishkan benutzbar wird. Jedes Keresh steht für sich selbst da, der Tachlis kann jedoch nur erreicht werden, wenn alle zusammenhalten. Und Rav Moshe fügte ein Beispiel ein. Als Beispiel brachte er den Werdegang der Beis Yaakov-Bewegung, der Möglichkeit für jüdische Töchter zu lernen. Das ist noch nicht so alt. Es geht zurück auf eine Frau, Soror Schenirer, die als Originator, als Grundlage oder Erfinderin des Beis Yaakov genannt wird. Wie ist das passiert? Sie hat ihr Leben lang dafür gearbeitet, dass diese Botei Yaakov erstellt werden und den jüdischen Töchtern die Möglichkeit gegeben wird, zu lernen, weil das in der heutigen Zeit eine absolute Notwendigkeit ist. Wie ist das passiert? Es wird als ihr Werk betrachtet. Während dem Ersten Weltkrieg war sie als Flüchtling in Wien und hörte dort in einem kleinen Besmetrisch die Drosche von einem Raff. Er sprach über den Indien, was man alles auftun könnte und wofür man sich einsetzen sollte. Die Drosche zündete bei ihr den Gedanken des Beis Yaakov, dass man eben auftun kann, indem man jüdische Töchter zum Lernen bringt. Sie setzte es um. Jetzt die eigentliche Haschole, die Basis, war die Drosche von diesem Rav. Sie hörte da etwas, was alle anderen nicht gehört haben und hat es auch noch umgesetzt. Den Kovet, in Anführungszeichen, den erhielt sie, obwohl dieser anonyme Rav, von dem man den Namen nicht kennt, eigentlich derjenige war, der den Yesod gelegt hat. Den Tachlis haben alle zusammen gemacht. El Atabaso Echos. Es gibt jemanden, der auslöst. Es gibt jemanden, der umsetzt. Es gibt jemanden, der erfüllt. Es muss alles zusammenpassen. El Atabaso Echos. In diesen einen Ring, nämlich Kovet Shomayim. Es ist in der Regel bei jeder größeren Aufgabe, ist ein ganzer Klall, ein ganzer Zibur beteiligt. Es gibt nichts, das im Klall Israel ein Einzelner erreichen kann, ohne dass irgendjemand anders auch noch mitmacht. Sei es als Ideengeber, sei es als Geldgeber, sei es als Unterstützer, als Baumeister, als irgendetwas. Es ist alles bei uns letztlich ein Teamwerk. Und dieses Teamwerk, das ist genau die Funktion der Kroschim, die zusammenhalten müssen. Es fällt dann auseinander, wenn jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Wenn überhaupt Interessen im Spiel sind, eigene Interessen, dann funktioniert es nicht. Was funktioniert im Klal Yisrael, ist in der Regel das, was irgendein Meschugener, die Gedolim haben auch gefragt, wenn sie eine Institution sahen, Avui der Meschugene, irgendjemand braucht das Meschugas, die Idee, die er dann durchhämmert. Und zu diesem Durchhämmern braucht er immer einen ganzen Zibur, der mitmacht. Und das ist eigentlich die Funktion, die wir hier vom Mishkan lernen und die wir auch beim Beis HaMikdash sehen, indem auch dort die verschiedenen Teile zusammengearbeitet haben. Nitzchius ist abhängig von Fehlerfreiheit. Das haben wir gelernt. David HaMelech, Schleuma HaMelech, sonst wird es Chas v'Sholem Botel. Interessant ist hier noch eine Bemerkung. Rav Moshe hat es gesagt im Zusammenhang mit einem Schir auf Kapitel Kuf Chaf Beis, das wir das letzte Mal schon erwähnt haben, zum Achtib, Eumrim Li Beis Hashem Neilech. Schleuma HaMelech hat für den Bau des Beis HaMikdash nicht das Geld benutzt, das David HaMelech dafür vorbereitet hat. Nach einer Schitte ist es so, dass hätte Schleuma HaMelech das Geld benutzt, das David HaMelech vorbereitet hat, dann wäre das Beis HaMikdash derart fehlerfrei gewesen, dass es nicht mehr hätte Choref werden können. Und das wäre nicht gut gewesen für den Klal Israel, denn der Churban HaBeis ist auf der einen Seite etwas ganz, ganz Schreckliches, auf der anderen Seite ist es ein Blitzableiter, der uns davor bewahrt hat, Chas v'Sholem vernichtet zu werden. Weil HaKadosh Baruch Hu hischlich apoi be'etzim uva'avonim, ich glaube, etwa so ist das Loschen, HaKadosh Baruch Hu hat kevayochel sich abreagiert an den Hölzern und den Steinen und das Beis HaMikdash Choref gemacht und dafür hat der Klal Israel überlebt. Und das ist auch bei der Simchas Chanukas HaBayis. Die Freude über die Hashroas Hashchino im Beis HaMikdash hat Schleuma HaMelech ausgedrückt mit dem Dank Al Kol HaToivo Asher Oso Hashem LeDovid Avdoi Uli Yisroel Amoi. Es wird hier gesprochen von der Teuvo, die HaKadosh Baruch Hu gemacht hat, dem David, dass er seinen Namen benutzt hat und festgehalten hat, dass er absolut rein war, Uli Yisroel Amoi und für Yisroel, die alle in ihre, jeder auf seine Art mitgemacht haben im Binyan HaBayis. Soweit zu diesem Thema. Wir können noch einen Blick auf die Psukim werfen und ein paar Worte erklären und dann beginnt er das nächste Mal den Endspurt mit zwei weiteren wichtigen Jesoides in Angriff nehmen. Seusche orim roscheichem, hebet Tore eure Häupter, vihinosu pische eulom, werdet gehoben zu Pforten der Zukunft, wie Rav Hirsch übersetzt, vijovoi melech hakovet, und es soll kommen, der König, das Einziehe der König der Ehre, mise melech hakovet, fragt wiederum der Novi, wer ist der König der Ehre? Und er gibt die Antwort, Hashem Isus v'Gibor, Hashem Gibor Milchomo. HaKadosh Baruch Hu ist unüberwindlich und stark, der Starke des Krieges. Und der Posuk wiederholt scheinbar, Se'usche orem roscheichem, hebet wieder Tore eure Häupter, Use'u pischei eulom, hebet sie als Pforten der Zukunft, ve'yovoi melech hakovet. Mi huse melech hakovet, wer ist der melech hakovet, ganz bestimmt, Hashem Tzvokos, Hu Melech HaKovet Zelo. HaKodesh Baruch Hu, Hashem Tzvokos, er ist der König der Ehre. Es ist bemerkenswert, diese Frage und Antwort, auf die wir Blineider das nächste Mal eingehen werden. Was wir heute noch anschauen können, ist die Bemerkung, was ist der Unterschied in diesen zwei Fragen und Antworten. Das erste Mal heißt es Se'u She'orim Roshechem Vehinosu. Vehinosu heißt, und es sollen erhoben werden. Das ist wie eine Art Automatismus. Se'u, ihr erhebet, Vehinosu, und automatisch werden erhoben Pischei Eulam. Nachher, beim zweiten Mal, Se'u She'orim Roshechem Us'u Pischei Eulam. Ihr sollt die Pischei Eulam erheben. Kein Automatismus mehr. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den wir das nächste Mal anschauen werden. Heute noch die Bemerkung, was ist der Unterschied zwischen Schar, Pesach und Delles. Wir haben verschiedene Ausdrücke in Loshna Kodesh für Tore. Schar ist üblicherweise das äußere Tor beim Chotzer, ganz außen. Pesach ist die innere Öffnung. Delles ist der Türflügel. Wenn Chazal uns sagen, die Dovkusche Orim Selese, dass sich diese Tore verschlossen, dann sind das bereits die äußeren Tore, die verschlossen sind. Wenn ich sage, Se'usche orim roscheichem, erhebet euch, vehinos u pischei eulom, die Psochim sind die inneren Tore, dann impliziert das, ihr sollt euch erheben und automatisch kann ich hineinkommen durch die inneren Tore. Und das geht offensichtlich nicht. Se'usche orim roscheichem, us'u pischei eulom. Ich muss zweimal arbeiten. Und darauf werden wir Blineider das nächste Mal zurückkommen. Was ist es, das wir hier verlangen, das eine zweite Anstrengung verlangt? Und warum ist das ganze Kapitel als Frage und Antwort aufgebaut? Und was für eine Gewura wird hier in Zusammenhang gebracht mit HaKadosh Baruch Hu? Shkoyach.